Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Und bei mir im Studio ist heute Morgen Elmar Thien. Er organisiert Hilfstransporte in die Ukraine im Rahmen der Aktion Water for Ukraine. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich bei euch sein darf.
Sehr gerne. Du bist auch schon mehrfach mitgefahren, hast du mir so im Vorgespräch erzählt, mit diesen Hilfstransporten. Wann warst du das letzte Mal in der Ukraine?
Ich war das letzte Mal in der Ukraine im Frühjahr und bin jetzt in 14 Tagen wieder dort.
Okay, also Vorbereitungen laufen. Ich habe mir im Vorfeld auch viele Gedanken gemacht über unser Gespräch heute. Es geht um Krieg. Ich habe ganz viele Fragen. Es ist natürlich sicher eher ein schweres Thema, weil es auch mal aus so einer ganz anderen Perspektive ist als aus dieser weltpolitischen, wie wir das sonst immer so mitkriegen. Was würdest du sagen? Wie ist so deine Grundstimmung oder dein Gefühl, wenn du mit anderen Menschen darüber redest, was du machst und was du schon gesehen und erlebt hast in der Ukraine?
Es ist schwierig, im vierten Jahr des Krieges nicht schwermütig zu werden, das muss man ehrlich sagen. Also wir haben den dritten Jahrestag Ende Februar gehabt. Aber es ist unendlich viel schwieriger für die Freundinnen und Freunde, für die Menschen in der Ukraine. Und deren Durchhaltevermögen ist unglaublich. Und dieses Durchhaltevermögen gibt dann uns auch hier immer wieder die Kraft zu sammeln, neu zu organisieren, Geld zu organisieren, die Fahrer und Fahrerinnen zu organisieren und den nächsten Hilfstransport anzupacken.
Wir sprechen heute ausführlich drüber in dieser Stunde hier im Elbertalk bei Radio Wuppertal. Es ist 10 nach 10 und wir starten in den Elbertalk. Das große Interview bei uns am Samstag immer von 10 bis 11 Uhr hier bei Radio Wuppertal. Hier lade ich immer einen Gast zu mir ins Studio ein und heute ist Elmar Thien da. Er kommt von den Wuppertaler Stadtwerken und organisiert Hilfstransporte in die Ukraine. Lass uns mal kurz erklären, was genau machst du da?
Nun, wir bekamen mit Kriegsbeginn, also Ende Februar, Anfang März 2022, so lange ist das schon her, eine Anfrage über Umwege über das NRW-Wirtschaftsministerium, dass die Wasserwerke in der Ukraine Hilfe brauchen. Also man hat an alles gedacht, die Stromversorger klar, man schickte Betten rüber, man guckte, was kann man machen, aber die Wasserwerke fielen hinten rüber und dann rief ich beim Wirtschaftsministerium an und sagte, ja, alles gut, das kam bei uns ganz allgemein an. Wuppertaler Stadtwerken kam das an. Ich war verantwortlich für die Koordination damals der Ukraine-Unterstützung und dann habe ich gesagt, habt ihr irgendeinen Kontakt in der Ukraine? Oh, sagt sie, ja, haben wir, hat noch niemand gefragt. Dann habe ich den Kontakt angerufen in der Stadt Lemberg, das ist im Westen der Ukraine, Lviv auf Ukrainisch, Lwów auf Polnisch und Russisch. Und in dieser Stadt gab es jemanden, der sehr leidlich Englisch sprach, Volodymyr Belizinski. Und Volodya sagte, ja. Ich sage, alles gut, aber wir haben seit Corona keine Lagerhaltung mehr. Ich habe eigentlich nichts, könnt ihr mal eine Liste schicken? Und dann kam eine Liste mit Hilfsgütern, wo du hinten rübergefallen bist.
Also, weil es so viel war, oder?
Ja, also so erstmal 20 Kilometer Wasserrohre, so nur für den ersten Aufmarsch. Ach. Also 20.000 Meter Wasserrohre und nicht irgendwie Wasserrohre, sondern die 1.000, also 1 Meter Wasserrohre, der Durchmesser. Und so für die erste Lieferung bitte 1 Million Liter Diesel. Also so völlig aus der Welt. Und jetzt muss man sagen, Stadtwerke haben ja den Ruf, dass sie, ich sag mal, große Lagerhaltung haben, ineffizient und so. Das ist nicht mehr so. Ne? Also die Situation, dass wir Dinge im Überschuss haben, ist nicht mehr, insbesondere nach Corona, wo wir alle Materialknappheit hatten, war nicht mehr so. Und dann habe ich gesagt, Herr Belizinski, was ich machen kann, ist, ich kann gucken, was ich in der Kürze der Zeit jetzt erstmal für den ersten Transport zusammenkriege. Ich habe keine Ahnung von Zoll, ich habe keine Ahnung von nichts und niemand wusste irgendwas. Das muss man dazu sagen am Anfang. Niemand wusste, wie ist der Übergang von Polen in die Ukraine zu gestalten. Kommen wir überhaupt ins Kriegsgebiet rein? Was sind die Herausforderungen? Ja gut, und dann haben wir das uns innerhalb von sehr kurzer Zeit angeeignet. Ich bin dann mit zwei Aktenordnern zum Zollamt in Frohwinkel gegangen, dort auf einen ganz wunderbaren Menschen getroffen, einen Niederrheiner, der sagte, Sie wissen schon, dass Sie alle Fahrzeuge fahrführen müssen. Und ich sage, ja, aber wir fahren heute Nachmittag und es ist jetzt am Morgen. Und er sagt, ja, passen Sie auf. Ich glaube Ihnen das jetzt mal, fahren Sie mal los, ich mache Ihnen die Unterlagen fertig, während Sie auf der Fahrt sind. Also wir sind ohne verzollte Fahrzeuge im ersten Konvoi los. Die Zollunterlagen kamen dann im Laufe der Reise und die Polen haben wir dann überzeugt, dass wir nichts Schlimmes in die Ukraine liefern. Und so sind wir dann damals nach einer Mammut-Tour, die erste Tour startete Freitagnachmittag, am Samstag spätabend in der Ukraine angekommen.
Mhm. Bevor wir noch tiefer ins Gespräch einsteigen, ja. Du bist schon voll im Erzählen. Ich habe auch schon gesehen, da sind ganz viele Punkte, wo ich noch Fragen dazu habe. Lass uns einmal kurz einen Break machen. Den machen wir immer zum Start ins Interview, damit wir dich einmal kennenlernen. Damit wir einmal wissen, mit wem wir hier sprechen und vielleicht auch schon so ein paar kleinere Fragen zum Thema klären können. Es sind so Entweder-Oder-Fragen oder so Sätze zum Vervollständigen. Du nickst schon, wir können reinstarten. Bist du Frühaufsteher oder Nachtmensch?
Notwendig Aufsteher. Okay. Das heißt, wenn ich um 4 Uhr aufstehen muss, stehe ich um 4 Uhr auf. Und wenn ich um 10 Uhr aufstehen muss, dann stehe ich um 8 Uhr auf.
Aber was machst du lieber?
Notwendig aufstehen.
Okay. Kaffee oder Tee?
Tee.
Und gerade jetzt Kaffee?
Ja, weil Tee dauert im Regelfall länger.
Braucht man ein bisschen Ruhe für. Mein letzter Urlaub war?
Mein letzter Urlaub war in Paris.
Schön. Wo, ohne was kannst du nicht leben?
Tee.
Optimist oder Pessimist?
Schwermütiger Optimist.
Meine größte Stärke ist?
Durchhaltevermögen.
Der erste Gedanke, wenn ich an die Ukraine denke, ist?
Traurigkeit.
Welche persönlichen Gegenstand nimmst du immer unbedingt mit, wenn du in die Ukraine fährst?
Immer unbedingt. Teebeutel.
Was ist besser, Sachspenden oder Geldspenden?
Geldspenden sind im Moment wichtiger, es ist wesentlich schwieriger, Geld aufzutreiben als Sachspenden. Da bekommen wir weiterhin von der Industrie, von den Kommunalunternehmen, aber auch von der E.ON oder einer RWE-Material.
Ein Mensch, der mich geprägt hat, ist?
Ein Mensch, der mich geprägt hat, ist mit Sicherheit meine Mutter.
Wir reden gleich weiter auch über das, was du in der Ukraine machst und wie du das da erlebst hier im Elbertalk bei Radio Wuppertal. Guten Morgen am Samstag. Wir sind im Elbertalk, dem großen Interview hier in den alten Elberhallen. Früher war hier eine Fabrik, heute ist hier Radio Wuppertal. Ich lade jeden Samstag spannende Gäste zu mir ins Studio ein aus Wuppertal und heute ist Elmar Thien da. Er kommt von den Wuppertaler Stadtwerken und organisiert Hilfstransporte in die Ukraine. Und zwar schon seit Beginn des Krieges, haben wir gerade gesagt. Ihr seid im 4. Jahr. Hättest du gedacht, dass dein Engagement so lange dauern würde?
Das ist einer jungen Kollegin zu verdanken, die im Leichtsinn, im jugendlichen Leichtsinn im ersten Jahr sagte, auf die Frage eines Journalisten, wie lange wir das machen werden, sagte sie bis zum Kriegsende. Und damit war das Versprechen gegeben und ich hatte das vorhin gesagt, Durchhaltevermögen gehört wohl zu meinen Stärken und dann habe ich gesagt, gut, dann wird das so sein.
Mhm. Ich habe auch auf eurer Website Water for Ukraine gesehen, dass ihr mit großen Konvois unterwegs seid. Du hast ja schon gesagt, was da am Anfang, was die angefragt haben. Was war das, Millionen Liter Diesel? Also das sind richtige Mengen. Wie groß sind diese Konvois, mit denen ihr fahrt? Wie viele Leute sind dabei?
Also in der Spitze fahren 25 Fahrerinnen und Fahrer mit. Und dann sind an so einem Konvoi mit denen, die uns das Material geben, die uns unterstützen, nehmen wir Knipex, die Sozialabteilung dort oder also ganz viele sind in so einem Konvoi mit Sicherheit 60, 70, auch mal 100 Leute beschäftigt, bevor der am Ende steht. Es gibt so ein Kernteam von 4, 5 Leuten, eine Kollegin Sabrina, die macht immer den Zoll und der Volker, der lädt auf und ab und organisiert und macht und tut und dann ist der Dennis da und der Norbert macht die Finanzen. Also da gibt es so ein Kernteam, aber am Ende fahren wir dann los im Regelfall. Ich hätte gerne 2,5 Fahrer pro Fahrzeug. Wir sind teilweise auch nur 2, das ist dann sehr, sehr knapp, weil man fährt dann halt schon 16, 18 Stunden am Stück alleine, schlimmstenfalls.
Und so Pause machen ist ja wahrscheinlich auch ab einer bestimmten Grenze nicht mehr so.
Doch, okay. Du musst Pause machen, weil der Fahrzeug getankt werden muss. Das sind ja
klar.
Also so, beispielsweise, wenn du so einen großen Omnibus-Gelenkbus hast, dann hat der so ein Tankvermögen für vielleicht 350, 400 Kilometer. Und bis nach Lviv sind es 1400 und bis in den Osten sind es 2500 Kilometer. Also da musst du dann schon noch mal tanken und dann wird natürlich Pause gemacht.
Ja, ja. Und woher wisst ihr, wo die Hilfe gebraucht wird? Also wo fahrt ihr dahin auch?
Wir haben inzwischen ein komplettes Netzwerk in der Ukraine ich glaube, wir haben inzwischen 40 Stadtwerke und Wasserwerke in der Ukraine beliefert. Das koordinieren wir von unserem sozusagen ukrainischen Außenposten in Lviv aus. Das ist immer noch der gleiche, Volodya Belizinski, den ich vor fast 3,5 Jahren angerufen habe damals. Der ist stellvertretender technischer Leiter. Das ist der Typ, der nachts an den Baustellen steht, Der eine oder andere wird hier in Wuppertal Gerd Daun kennen von den Wuppertaler Stadtwerken. Das ist der Mann, denn wenn das Rohr platzt, draußen an der Baustelle steht es koordiniert und nebenbei koordiniert er ehrenamtlich noch diese ganzen Hilfstransporte. Und er macht das ehrenamtlich auch für die Wasserwerke in der Ukraine. Und da geht es dann bis direkt in den Frontbereich.
Da warst du auch schon?
Ich war im Februar, ich war also in Kiew schon ganz früh immer wieder. Ich war im Februar unterwegs in Sumy. Das ist einer der Bereiche, der im Moment massiv angegriffen wird, ist im Nordosten. Und ich war auch in Dnipropetrovsk. Dnipropetrovsk ist eine Stadt, mit der ich auch familiär verbunden bin. Und zwar über den Zweiten Weltkrieg, weil mein Großvater Wehrmachtsoffizier war. Insofern leiste ich da auch ein bisschen Abbitte. Und natürlich hast du in Dnipropetrovsk, da hatten wir ja diesen großen Angriff mit den extrem vielen Toten vor 10 Tagen erst, da hast du eine andere Situation. Also in Sumy gehst du morgens um 5 Uhr aus dem Hotel raus, in den Morgen rein und dann hast du, das Erste, was ist, ist Luftalarm und dann ist wieder Luftalarm und dann ist wieder Luftalarm und bei gutem
Wetter.
Und
dann geht ihr in die Bunker, oder?
Nein.
Nee.
Nein?
Nein.
Nein. Nein, du gehst nicht, also ja, jetzt im Moment in den massiven Angriffen, ja, aber es ist so, du hast eine App und diese App sagt dir, wo kommen die Raketen her, was ist es? Und ich glaube, ich war einmal oder zweimal im Bunker. Also es ist auch so, dass in den Wasserwerken beispielsweise geht man im Bunker im Regelfall nur, wenn Luftalarm am Mittag ist, dann kann man die Mittagspause verlängern. Also es ist so, die Leute gehen schon in den Flur, weil wenn, also jetzt nochmal ganz kurz, wenn es ein Volltreffer ist, ist es ein Volltreffer.
Ja,
dann bist du sowieso weg. Wie wirst du im Regelfall verletzt? Wie entstehen die Verletzungen? Die entstehen durch den Luftdruck der Explosion. Und wenn du dann am Fenster bist,
ja,
dann bist du nachher halt voller Glassplitter. Das ist das Problem. Das heißt, du gehst in den Flur, du gehst, aber du hast sowieso keine Zeit. In Sumy hast du eine Vorwarnzeit, die ist unter einer Minute. Wenn du da so weit kannst, so schnell kannst du gar nicht rennen.
Mhm.
Ja, da musst du, das ist...
Damit einfach, so klingt das für mich so.
Ja, man lebt damit. Das ist, ja, das war im Zweiten Weltkrieg ja auch so. Natürlich haben die Leute sich bei Luftalarm hier in den Bunker begeben, sie haben aber auch ganz andere Vorwarnzeiten gehabt. Wir sind ja hier unmittelbar, also Sumy ist im Bereich der Artillerie.
Ja, und das sind die modernen Medien, die dabei sind und du hast es immer auf dem
Handy.
Du hast
es auf dem Handy, aber bei Sumy hast du sowieso Daueralarm, weil du Artilleriebeschuss haben kannst und da machst du gar nichts.
Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Ja, und ich spreche in dieser Stunde mit Elmar Thien von den Wuppertaler Stadtwerken. Der ist heute Morgen hier im Interview, weil er organisiert Hilfstransporte in die Ukraine seit Beginn des Krieges da. Du bist auch schon öfter selbst mitgefahren, hast du gerade erzählt. Und kurz bevor die Nachrichten hier liefen, als die Mikros schon aus waren, hast du mir so ein Video gezeigt, weil wir gerade drüber gesprochen haben, dass bei so einem Luftalarm gar nicht die Leute irgendwie in die Bunker rennen oder wie man sich das so vorstellt, sondern du hast so ein Video gezeigt, einen Platz relativ leer und dann fing plötzlich der Alarm an, die Sirenen gingen und da lief eine Frau her, die lief da ganz normales Tempo weiter, die hat das gefühlt gar nicht beachtet. Mit was für einem Gefühl gehst du los oder fährst du los, wenn du so einen Konvoi hier aus Wuppertal begleitest?
Nun, es gibt zwei Aufgaben. Die eine Aufgabe ist, alle Hilfsgüter sicher in die Ukraine zu bringen. Und die zweite und noch wichtigere Aufgabe ist, alle Fahrerinnen und Fahrer sicher wieder nach Hause zu bringen. Das sind die beiden zentralen Aufgaben unserer Konvois. Und dafür tun wir alles. Aber alles ist natürlich immer relativ. Also vorletzter Konvoi war folgende Situation. Bei einem 7,5-Tonner lösten sich die Reifen auf. Und der 7,5-Tonner hatte ein Notstromaggregat hinten drauf, ein 100.000-Euro-Aggregat. Und das heißt, er wäre nur mit dem großen LKW abschleppbar gewesen, weil er vollgeladen war. Und dann stehe ich mit dem Kollegen, der den Wagen fährt, und im Weiteren in meinem Alter, also wir sind so alle so zwischen 50 und 75, und dann überlegen wir, was wir machen. Und dann sage ich, wir können jetzt entweder eine educated guess machen, eine sichere, eine sozusagen eine Entscheidung, oder wir können arm werden. Das Geld haben wir aber gar nicht. Wir haben nicht das Geld, uns jetzt hier in Ostpolen vom LKW also vom Abschleppwagen schleppen zu lassen für mehrere tausend Euro. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen, wir konnten an der Stelle definitiv den Reifen nicht wechseln, haben wir die Entscheidung getroffen zu sagen, egal, der Reifen löst sich auf, aber wenn wir Glück haben, kommen wir bis zum Parkplatz. Wenn wir bis zum Parkplatz kommen, dann kriegen wir den Reifen auch irgendwie gewechselt. Und dann sind wir mit einem Reifen, können gerne die Bilder mal auf Reifen im Radio Wuppertal gehen, mit Schrittgeschwindigkeit auf dem Standstreifen der Autobahn über 2 Abfahrten, über 7 Kilometer gefahren. Und am Ende sind wir hatten wir wirklich nur noch die Stahlkarkasse, aber die Felge ist heile geblieben. Wir konnten den Reifen wechseln, das hat dann auch 3 Stunden gedauert, weil so einen Wagen hochzubocken ist auch nicht so ganz einfach. Und dummerweise war beim anderen Wagen auch ein Rad kaputt gegangen, wo wir den großen LKW Hebegerät dabei hatten. Aber dann macht man solche Sachen, einerseits völlig sicher, andererseits völlig irre.
Ja, weil da immer was Unvorhergesehenes dazwischen kommen kann. Ich hatte natürlich vor allem gedacht, wenn man dann ins Kriegsgebiet reinfährt, aber ich will jetzt...
Das Hauptrisiko ist Übermüdung, nochmal. Wir haben, man muss das mal in die statistische Relation setzen. Selbst in einer Stadt wie Sumy, die unmittelbar im Frontbereich liegt, haben wir inklusive des Angriffs, bei dem die Menschen im Bus verbrannt sind, vor 4, 6 Wochen, haben wir 150, 200 tote Zivilisten durch den Krieg. In einer Bevölkerung von 350.000. In 3 Jahren. Die Chance, dass jemand von uns, der 1, 2, 3 Tage in der Ukraine ist, was passiert, ist nicht viel größer als die Chance, hier über die Straße zu gehen und angefahren zu werden. Man muss das, also rein statistisch.
Sagst du dir das auch selbst so sachlich, um dich zu beruhigen?
Nee, da muss ich mich gar nicht beruhigen, weil das ist so. Okay. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich durch die mehr Zigaretten, die ich bei den Fahrten rauche, sozusagen früher sterbe, ist größer.
Da kommt doch der Stress raus.
Ja, genau. Das machst du auch, damit du wach bleibst. Ne? Ah, ja. Also die ist größer, als dass mir dort durch unmittelbare Kriegshandlungen passiert. Wie gesagt, das Hauptrisiko ist Übermüdung von Fahrerinnen und Fahrern und ein Unfall. Und das konnten wir bisher immer vermeiden.
Sehr, sehr sachlich, wie du das beschreibst.
Es geht nicht anders.
Ja, glaube ich. Wir reden gleich weiter.
Thank you, DJ.
Radio Wuppertal hier. Ihr hört den Elbertalk, unser großes Interview am Samstag. Bei mir ist Elmar Thien im Studio. Er ist von den Wuppertaler Stadtwerken und organisiert Hilfstransporte in die Ukraine. Und darüber sprechen wir heute. Das sind so große Konvois, LKWs, mit denen ihr losfahrt ins Kriegsgebiet, um da kritische Infrastruktur, zum Beispiel zerstörte Wasserleitungen, wiederherzustellen. Da nehmt ihr Werkzeuge mit, Generatoren, Pumpen, Rohre. Du hast gerade schon erzählt, wie ihr darüber fahrt. Wer fährt denn mit? Was sind das für Leute? Sind alles Ehrenamtliche?
Alles, was wir machen, ist ehrenamtlich. Die Leute nehmen Urlaub. Also es ist auch so bei mir. Ja, also wir nehmen uns frei, wenn wir fahren. Wir haben inzwischen einen festen Ablauf. Wir fahren donnerstags abends los. Im Regelfall am Deutschen Ring in der Faresbeck. Da haben wir unsere Werkstatt bei der AWG in dem alten ehemaligen Autorecycling. Mhm. Und dort fahren wir los und dann fahren wir die ersten 24 Stunden durch, sind dann an der ukrainisch-polnischen Grenze. Dort wird übernachtet. Samstag früh geht es dann über die Grenze und Sonntag mit den Begleitfahrzeugen zurück. Und von den Fahrerinnen und Fahrern, von der 18-jährigen Auszubildenden, die eine Schlosserlehre macht, bis hin zu Geschäftsführern. Dann haben wir auch ehemalige Flüchtlinge aus der Sowjetunion, die in den 90ern gekommen sind, aus der Ukraine, die damalig sogenannten Kontingentflüchtlinge jüdischer Herkunft, die mitfahren. Das ist schon sehr beeindruckend, die Bandbreite, die wir da haben.
Und die melden sich bei dir oder wie seid ihr zusammengekommen?
Das läuft im Regelfall, also am Anfang hatten wir ein Netzwerk aus WSW-Kolleginnen und Kollegen. Inzwischen natürlich ist die WSW und die AWG sind immer noch so die Drehpunkte ein Stück weit. Aber das hat sich jetzt inzwischen ja ein gemeinnütziger Verein. Mhm. Das heißt, hier völlig unabhängig auch von den Stadtwerken und bekommt die Unterstützung aus ganz Deutschland. Und jetzt beispielsweise letztes Mal sind wir in Gelsenkirchen losgefahren. Mit großer Unterstützung von Gelsenwasser, einem Gelsenkirchener Wasserversorger. Und das ist, das hat sich ganz viel verselbstständigt. Wir nehmen Fahrer aus Berlin in Dresden auf, wir nehmen Fahrer aus Bayern oder aus Lübeck in Kassel auf.
Die steigen dann noch dazu.
Die steigen dazu, ja. Die kommen dann mit dem Zug beispielsweise nach Dresden, steigen zu uns und lösen dann ab in Dresden.
Ja, großen Respekt an alle, die sich da ehrenamtlich und auch an dich, dass du dich da ehrenamtlich so engagierst und zwar schon leider ja seit vielen, vielen Jahren. Mir persönlich erscheint Krieg, Gott sei Dank, muss ich ja sagen, immer sehr weit weg, obwohl man da jetzt auch in 18 Stunden hinfahren kann. Wir müssen aber, glaube ich, einmal kurz erklären, wie wichtig eigentlich fließendes Wasser, weil ihr auch viel für diese Infrastruktur macht oder Rohre ausbessert, mitbringt. Also welchen Stellenwert hat fließendes Wasser im Krieg?
Ja, es geht nicht nur um fließendes Wasser, es geht um Wasser überhaupt. Nicht nur im Krieg, generell. Du kannst ohne Strom relativ gut hinkommen, wenn dir das mal im Haushalt ausfällt. Ohne Wasser wird es schon schwierig, gilt ja auch. Es ist der zentrale Stoff und es gibt zwei Argumentationen für die Menschen, die sagen, wir sollen die Ukraine nicht unterstützen, sage ich, wenn wir beispielsweise diese Hilfe im Wasserbereich nicht machen, dann haben wir die nächsten 100.000 Flüchtlinge. Ja, also das heißt, du schaffst ja die Möglichkeit für die Menschen dort überhaupt zu leben. Mhm. Und die anderen, die unterstützen wollen, bei denen ist es jetzt, musst du nicht viel argumentieren, aber am Ende sagen alle, ja, das ist schon sinnvoll. Und da muss man sagen, wir sind da in einer Sparte unterwegs, die nicht auf den ersten Blick sofort klar ist. Es ist nicht Kleidung, es sind nicht Lebensmittel, ja,
da denkt man
sondern
als
es sind Rohre dran. Und Pumpen, ja. Und was weiß ich. Aber damit ermöglichen wir den Menschen in den Frontstädten beispielsweise überhaupt vor Ort zu bleiben. Und man muss sich, auch da kann ich dir gleich noch Bilder zeigen, man muss sich das vorstellen, in den Frontstädten, die Wasserwerker, die tragen schusssichere Westen, weil sie im Wasserwerk beschossen werden von Artillerie.
Weil die auch gezielt angegriffen werden, natürlich. Weil die wissen, dass Wasser so lebenswichtig ist.
So elementar ist und natürlich kann der Ukraine... Aus russischer Sicht gäbe es nichts besser, als in der ukrainischen Bevölkerung eine so deprimierte Stimmung zu erzeugen, dass der Krieg dann verloren geht. Aber die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit der Ukraine ist unglaublich. Und natürlich ist es so, dass in Frontstädten wie Nikopol beispielsweise, auch eine Stadt, die wir jetzt gerade unterstützt haben, dass in Frontstädten wie Nikopol, die hatten mal 120.000 Einwohner, jetzt sind noch 70.000 da. Mhm. Aber diese 70.000 bleiben.
Ja, das ist ja, ihr lernt die ja auch kennen, ne? Also je öfter man auch hinfährt, du hast schon einen Namen genannt, mit dem ihr immer wieder in Kontakt seid, mit den Leuten, die halt da nicht nur für ein langes Wochenende sind, sondern für eine längere Zeit. Wie ist da der Kontakt? Sind da schon Freundschaften
entstanden? Ja, natürlich, das geht auch gar nicht anders. Du musst den Leuten vertrauen und wir haben natürlich ein Problem. Du musst in der Ukraine ein Netzwerk haben, dem du vertraust, weil die Korruption weiterhin ein Problem ist. Mhm. Und die Korruption wirst du auch, solange das Land so arm ist, nicht wirklich in den Griff kriegen. Das heißt, du musst Menschen vertrauen, dass das Zeug, was du lieferst, dann auch dort ankommt. Das überprüfen wir aber auch. Deswegen war ich in den Kriegsgebieten, um zu überprüfen, ist unser Material noch dort.
Mhm. Du hast auch gerade schon eine ganz spannende App mir gezeigt, wo man direkt sehen kann, also wie so ein bisschen bei so einer Wetterwarn-App, habe ich gesagt, sieht man da, wann Luftalarm ist. Du hast mir ganz viele Fotos gezeigt, das ist ja im Radio immer schwierig. Ich werde es aber nachher auf unsere Homepage hochladen. Radio Wuppertal gleich 10 vor 11. Wir sind im Elbertalk, dem großen Interview hier immer samstags und ich spreche mit Elmar Thien von den Wuppertaler Stadtwerken, der Hilfstransporte in die Ukraine organisiert. Also wir sprechen über Krieg jetzt in dieser Stunde, hast auch schon ganz viel erzählt. Und wenn wir über solche sensiblen, ja auch bewegenden Themen sprechen, dann kommt oft die Frage von Hörerinnen und Hörern, was kann ich denn tun? Was können wir denn tun? Hast du da eine Antwort drauf?
Also wir haben das ja mehrfach schon über Radio Wuppertal auch gemacht. Fahrerinnen und Fahrer sind immer gesucht. Mhm. Ja, also das ist so. Und man bringt sich natürlich selbst mit, das ist das Wichtige. Das ist so die direkteste Unterstützung. Und wir haben das mehrfach gemacht und da auch einen großen Dank an die Kolleginnen und Kollegen hier von Radio Wuppertal, die dann kurzfristig gesagt haben, Water for Ukraine braucht noch Fahrerinnen und Fahrer. Und dann kamen immer 2-3 Leute. Und dadurch haben wir dann die Konvois hingekriegt. Also es ist großartig. Dass
das ist auch toll, so ein Wuppertaler Ding. Man hilft sich
ja,
irgendwie.
Das, ne? Das ja. funktioniert, das geht schnell und das geht auch sehr, sehr unkompliziert. Und ich hoffe, dass wir auch in Zukunft darauf zurücktreiben können. Das kann ja passieren, wenn du 20 Leute hast und 20 Leute brauchst und dann sind 2, die werden krank. Sowas passiert, ne? Oder kommt irgendwas dazwischen oder jemand in der Familie wird krank und dann muss abgesagt werden. Und dann hast du die Situation, bringst du den Wagen mit möglicherweise Hilfsgütern im Wert von 50, 100.000 Euro nicht rüber. Mhm. Oder vertraust du jemanden, den du gar nicht kennst?
Ja.
Und dann vertrauen wir jemanden, den wir gar nicht kennen. Und ansonsten, es gab auch schon Hörerinnen und Hörer, die haben ihren privaten Notstromaggregat gespendet. aber was wir wirklich brauchen im Moment, ich hatte das vorhin gesagt, ist Geld. Wir sind völlig transparent, wir sind gemeinnützig. Also wir sind auch in unseren Ausgaben völlig transparent. Aber es ist halt schon so, dass du für so einen Konvoi kostet etwa 20.000 Euro. Alle Wagen müssen TÜV haben, Die müssen alle repariert sein. Die müssen alle nicht nur die 1500 Kilometer bis Lviv beziehungsweise 2500 Kilometer bis zur Front durchhalten, sondern sie sollen da ja dann auch nochmal 50.000 Kilometer durchhalten. Ja, oder am liebsten noch 100 oder 200. Und wir haben, muss man sagen, von allen Spendernfahrzeugen, die wir gekriegt haben, Fahrzeuge können wir auch gebrauchen immer. Wir haben von allen Spendenfahrzeugen, die wir gekriegt haben, haben wir einen bisher durch Kriegseinwirkungen zerschossen bekommen von Russen. Einen.
Oh, und, aber da war niemand drin.
Niemand drin, da haben wir Glück gehabt. Aber das ist eine sehr, sehr gute Quote. Fast alles sonst fährt noch.
Ja, okay, ihr könnt mal gucken auf waterforukraine.de. Das ist eure Seite, wo es auch ganz viele Videos, Bilder gibt, wo man sich informieren kann. Und da sieht man dann auch, wo das Geld hingeht. Es ist ein irrer organisatorischer Aufwand, von dem du hier redest. Das ist eigentlich schon ein Vollzeitjob, den du nebenbei machst. Und irgendwie ist es ja auch was Belastendes. Also ich meine, du hast da diese Alarm-App mit auf dem Handy. Du siehst die Nachrichten wahrscheinlich ganz anders. Du weißt sehr gut, was vorgeht im Osten der Ukraine. Wie grenzt du dich ab am Ende des Tages?
Ich glaube, dass ich an das Thema sehr nüchtern gehe. Also es ist nicht so, dass ich jetzt, wenn der Hund, der an der Straße steht, an der Grenze, den sie zurückgelassen haben, das war 22, dann waren dann 50, 80, 100 Hunde, dann habe ich dem Hund was zu fressen gegeben oder was zu trinken. Ja, und dann ist aber auch gut, mehr kann ich da nicht machen, dann fahre ich weiter. Ich nehme den nicht mit. Ja, und du musst dich abgrenzen. Ich habe Volodya versprochen, sollten die Russen entweder von Transnistrien, Volodya in Lviv, mit dem ich ständig zu tun habe, die Männer dürfen ja nicht raus. Mhm. Und ich habe ihm versprochen, einfach für ihn als Rückversicherung sollte seine Frau, seine Tochter, wenn die Russen Lviv angreifen würden, das würde von Weißrussland, am Anfang war das durchaus ein Risiko, da stehen bis heute die Panzersperren in der Stadt, wenn die Russen von Norden kommen oder von Transnistrien, also Moldawien, von Süden kommen würden und wir eine kritische Situation haben, dann organisiere ich einen Bus und dann bringe ich die Frauen und Kinder raus und dann kriegen wir die hier auch irgendwie untergebracht. Das sowas versprichst du dann und das hältst du dann auch.
Das ist irre, dass es von so einer organisatorischen Arbeit zu so einer emotionalen Arbeit für dich geworden ist.
Ja, aber du hast ja auch die Verantwortung für die Menschen. Das ist doch, ich meine,
nicht von abgrenzen, ja, klar.
Du, ich sag dir, jeder gute Vorgesetzte hat die Verantwortung für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wenn du sowas leitest, dann übernimmst du Verantwortung. Das geht nicht anders.
Sagt Elmar Thien von den Wuppertaler Stadtwerken und von Water for Ukraine, der Hilfsgüter in die Ukraine liefert. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und uns das spannende Thema hier näher gebracht hast.
Danke dir.